Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zum The Pod Magazin Nummer 99. Diesmal mit drei größeren Themen. Epic Games, Cyberpunk 2077 und Sonys C-Bomb-Problem. Es geht um das Wirtschaften eines erfolgreichen Game-Studios und Publishers. Es geht um CD Projekts Ambitionen für den äußerst holprig gelaunchten Rollenspiel-Shooter Cyberpunk 2077. Und es geht um eine Hardware-Schwachstelle, die digital erworbene PlayStation-Spiele in ferner Zukunft unspielbar machen könnte. Alle Infos gibt's jetzt gleich von mir ausführlich. Ich wünsche euch viel Spaß mit dieser Sendung. Epic Games. Neue Milliarden-Dollar-Finanzierungsrunde, Sony erneut dabei. Am 13. April erklärte Epic Games, der Fortnite-Entwickler, der Anbieter der Unreal Engine, der Betreiber des Epic Games Store und Games Publisher, dass man eine weitere Finanzierungsrunde in Höhe von 1 Milliarde US-Dollar abgeschlossen habe. Der Wert des Unternehmens sei nun bei 28,7 Milliarden Dollar, sprich Epic Games veräußerte nur wenige Prozent an Unternehmensanteilen, konnte dafür aber eine wirklich dicke Summe einfahren. Außerdem sagt uns das Folgendes: Der Wert von Epic Games in den Augen der Investoren, der ist dramatisch gestiegen. Denn noch im August letzten Jahres, bei der letzten großen Finanzierungsrunde, lag der noch bei 17,3 Milliarden US-Dollar. Binnen eines Dreivierteljahres stieg der Wert von Epic Games also um über 10 Milliarden Dollar. Krass. Und freilich ist das eine sehr fluide Summe. Die aktuelle Evaluation von 28,7 Milliarden US-Dollar ist halt der Wert, für den die Geldgeber an diesem Tag bereit waren, sich Anteile am Unternehmen zu kaufen. Und natürlich hoffen die, dass das Unternehmen in Zukunft noch mehr wert wird, dass es noch mehr Gewinne macht und so weiter. Erneut unter den Investoren, diesmal als größter Anteilshaber dabei, Sony. Der Konzern, der konnte sich bereits Mitte 2020 1,4% Anteile an Epic Games sichern, damals für 250 Millionen Dollar. Nun legte Sony 200 Millionen Dollar nach und zu einem schlechteren Preis zwar, wie eben erklärt, da die Evaluierung des Unternehmenswertes deutlich gestiegen ist, aber Sony scheint weiterhin am Wachstum und an Synergieeffekte mit Epic zu glauben. Ansonsten sind da allerlei Finanzunternehmen, Hedgefonds oder auch kanadische Lehrer, Pensionsfonds unter den neuen Anteilseignern vertreten. Epics CEO Tim Sweeney bleibt auch nach dieser Finanzierungsrunde der Hauptanteilseigner des Unternehmens, hat also weiterhin die Kontrolle über das Wirtschaften von Epic Games. Und Epic Games bleibt weiter ein Privatunternehmen. Seit einiger Zeit gibt es immer wieder Spekulationen darüber, ob Epic Games nicht ein IPO, ein Initial Public Offering, also einen Börsengang wagt, so wie Roblox kürzlich. Und Roblox ist inzwischen, ich glaube, fast 40 Milliarden Dollar wert. Schließlich hat Epic Games ambitionierte Pläne, will weiter das Metaverse verfolgen, einen digitalen Ort für alle möglichen Aktivitäten und Interaktionen schaffen. Doch noch scheint man bei Epic nicht an die Börse zu wollen. Und laut Branchenanalyst Michael Pachter könnte es aber irgendwann doch passieren, dass Epic-Aktien an der Börse gehandelt werden. Und zwar, seiner Meinung nach, in Form sogenannter Sekundärinvestitionen. Anteile. In dem Fall würde nicht das Unternehmen Epic selbst Aktien ausschütten, sondern die Anteilseigner an Epic. Die würden einen Teil ihrer Anteile in Form von Aktien an die Öffentlichkeit verkaufen und damit sofort einen Teil ihrer Investitionen zurückholen und der Öffentlichkeit die Möglichkeit geben, da praktisch mitzumachen an der Investition an Epic. In seinem Analysevideo, das sicherlich auch weit vor der neuen Finanzierungsrunde aufgenommen wurde, sagt Pachter aber auch, dass Epic selbst keinen Börsengang braucht. Wenn Epic Geld braucht, dann wird es Geld bekommen. Und siehe da, genauso lief es auch. Bleibt nur die Frage, was Epic Games nun mit der Milliarde Dollar an Cash anstellen will. Neue Studios übernehmen? Die neue Firmenzentrale bezahlen oder vielleicht mehr Exklusivgames kaufen, die sind schließlich teuer, was mich zur nächsten Epic-Nachricht bringt. Epic zahlt für Exklusivtitel des Epic Game Store mächtig drauf. Aktuell gibt es ja diesen Rechtsstreit zwischen Apple und Epic Games, bei dem Epic dem Tech-Unternehmen wettbewerbsschädliches Verhalten vorwirft, indem es mit dem App Store eine Monopolstellung innehat. Das ist jetzt extrem verkürzt und der ganze Sachverhalt ist viel komplexer, dauert schon lange an und geht erst ab dem 3. Mai wirklich vor Gericht. Aber im Vorfeld sammelten halt beide Parteien bereits Material, warfen sich Argumente um die Ohren und da kommt links und rechts halt Interessantes bei rum. So etwa, als PC Gamer am 10. April mal genauer die offiziellen Epic-Geschäftszahlen mit einigen Zahlen aus den Gerichtsunterlagen aus dem Epic vs. Apple-Fall abglich und dabei feststellte, die vielen Gratisspiele sowie die Exklusivdeals für den Epic Game Store, Epics Steam-Konkurrenten, kommen das Unternehmen teuer zu stehen. Epic zahlt hier drauf und zwar dicke. Ausrechnen kann man sich das prima aus zwei Kennwerten. Zum einen generierte Epic laut eigenen Angaben im Jahr 2020 700 Millionen US-Dollar Umsatz im hauseigenen Store. 37% davon, also 265 Millionen etwa, gaben die User für Third-Party-Software aus. Also Spiele, die nicht von Epic selbst stammen oder die von Epic gepublished werden. Und dazu zählen eben auch all diese Spiele, für die Epic Games Exklusivdeals verhandelt hat und deren PC-Versionen zunächst nur bei Epic oder zumindest nicht bei Steam erscheinen. Das Ding ist folgendes: Es gibt diese Exklusivdeals zwischen Entwicklern und Publishern solcher Spiele und Epic Games, und Epic wird laut eigenen Angaben noch ca. 100 solcher Deals in den nächsten zwei Jahren durchführen. Um diese Deals spannend, reizvoll zu machen für die Partner, schießt Epic ordentlich Geld vor. Epic garantiert nämlich einen gewissen Mindestumsatz für Epic Games Store exklusive Titel, egal wie gut oder schlecht die sich letztendlich verkaufen. Und direkt beim Abschluss des Deals bekommen die Studios praktisch Geld, das sie sich noch gar nicht verdient haben, was eben diese Deals reizvoll macht. Die Frage ist halt, wie erfolgreich einzelne Titel sind. Durchaus möglich, dass einige Spiele niemals einen weiteren Cent verdienen, weil sie schwer in den Ladenregalen des Epic Games Store liegen. Möglich auch, dass dieser Vorschuss von Epic Games für andere sehr erfolgreiche Titel halt nur das ist. Ein Vorschuss, und später fängt das Geld ohnehin noch an, allein zu fließen, weil das Spiel viel höhere Umsätze macht. Jedenfalls, am 6. April reichte Apples Heer von Anwälten eine umfangreiche Sammlung an Argumenten gegen Epics Argumentationen im Rahmen der Klage zu den Gerichtsdokumenten ein. 325 Seiten waren das, auf denen Apple versucht, jeden Aspekt abzudecken, das eigene Wirtschaften als redlich und fair darzustellen und Epic möglichst jedes Argument zu demontieren. Und da finden sich auch konkrete Zahlen, wie viel Geld Epic Games etwa für diese garantierten Umsätze von Exklusivtiteln ausgegeben hat. Im Jahr 2020 waren das etwa 444 Millionen US-Dollar. 444 Millionen, die Epic für Third-Party-Spiele ausgab, weil das ja diese Exklusivdeals sind, und 265 Millionen kamen über Third-Party-Spiele wieder rein. Das macht eine Differenz von 179 Millionen Dollar, die da fehlen. Und in der Umsatzzahl von Third-Party-Spielen sind ja nicht nur diese ganzen Exklusivdeal-Spiele drin, sondern auch andere Third-Party-Titel, die Epic einfach so in seinem Store drin hat, ohne dass da irgendeine Vorabsumme gezahlt wurde, irgendein Deal. Der ganze Spaß lohnt sich also nicht. Und Epic hat da drauf gezahlt, und zwar dicke. Apple zufolge soll Epic alleine durch diese Minimalgarantien für Exklusivtitel in den letzten zwei Jahren 330 Millionen Dollar miese gemacht haben. Die Apple-Anwälte schätzen, dass diese Summe in diesem Jahr noch auf etwa 500 Millionen wächst und dass der Epic Games Store damit noch lange unprofitabel bliebe. Eine für Apple wichtige Feststellung untermauert sie doch die These, dass die 30% Umsatzanteil, die Apple für Store-Apps verlangt, ja doch gerechtfertigt sind. Seht euch Epic an mit den 12%, wie sich das alles nicht lohnt. In Epics eigenen Gerichtsunterlagen, ebenfalls ein Roman von weit über 300 Seiten, zeichnet das Unternehmen ein etwas positiveres Bild. Das seien keine Verluste, sondern Investitionen, und ab 2023 plane man bereits, profitabel zu sein. CEO Tim Sweeney wird wie folgt zitiert: Der Epic Game Store ist in seiner aktuellen Größe und Entwicklungsstufe noch nicht profitabel, da seine Marketing- und Nutzerakquisekosten vorverlagert wurden, um Marktanteile zu gewinnen. Zitat Ende. Angesichts des übervollen Geldspeichers von Epic Games und der neuerlichen Finanzierungsrunde sind die Verluste des Epic Game Store derzeit wohl wirklich nichts, das die Firmenleitung schlecht schlafen lässt. Sie zeigen aber eindrucksvoll, wie teuer es ist, sich im Games-Markt eine gewisse Präsenz zu erarbeiten. Und immerhin, der Laden hat über 160 Millionen registrierte Kunden. Im Jahr 2020 wurden davon Usern 749 Millionen kostenlose Spiele runtergeladen, und der Epic Game Store wird immer noch aktiv weiterentwickelt. Schließlich startete er relativ arm an Features, die seitdem peu à peu folgten. Aber Sachen wie Achievements, Wunschlisten, Spielerprofile oder ein Einkaufswagen, die stehen immer noch auf der 2021er Roadmap. Das ganze Projekt Epic Game Store reift also weiterhin während des Betriebs beim Kunden. Hierzu auch noch ein kleines News-Addendum. Am 22. April erweiterte Epics PC-Spiele-Store sein Angebot um eine Auswahl an Apps für PC. Darunter ein Browser, ein Zeichenprogramm, ein Tool für das Erstellen von 3D-Figuren, eine Musikstreaming-App und, bemerkenswert TM, auch eine App für itch.io. Das ist eine große Plattform für DRM-freie Indie-Spiele, für Spiele-Experimente, für Prototypen, für Game-Jam-Spiele und all solche Sachen. Also wirklich Indies in ihrer rohen, in ihrer sehr kleinen Form. Itch.io, das ist eine Website, itch.io, hat auch einen eigenen Store, in dem die Spieler selbst bestimmen können, wie viel Umsatzanteil an Itch.io und wie viel an den Entwickler gehen. Und Itch.io hat auch schon länger einen eigenen Client, also eine eigene App auf Neudeutsch oder Neuenglisch. Und genau diese App installiert und startet man über die neue App-Page des Epic Game Store. Laut Polygon behält Epic keinen Umsatzanteil ein, der dann über die Itch.io-App generiert wird. Vielmehr scheint das eher eine Geste des guten Willens zu sein, vielleicht aber auch ein erster Flirt, bevor Epic das Unternehmen kauft. Für Itch.io und die dort publizierenden Indie-Entwickler ist es allemal ein guter Deal, denn er bringt Itch.io deutlich mehr Sichtbarkeit im hart umkämpften digitalen Spielemarkt. Cyberpunk 2077, CD Projekt Red verpflichtet sich, das Spiel zu retten. Wieder einmal Neuigkeiten zu Cyberpunk 2077, dem Open-World-Rollenspiel-Shooter der Witcher-Macher CD Projekt Red. Es erschien nach jahrelangem Hype und nicht weniger als 3 Verschiebungen Ende 2020 in einem leider enttäuschenden technischen Zustand. Die PS4-Version wurde kurzerhand von Sony aus dem Digital Store entfernt, wo sie seitdem nicht wieder auftauchte. Solch eine Bruchlandung legte lange kein Spiel zum Release hin, zumindest kein derart hochkarätiges. Spannend ist nun, wie CD Projekt Red den Karren aus dem Dreck ziehen will. In der letzten Magazinfolge berichtete ich ja von der neuen Strategie des Studios, dass in Zukunft 2 Spiele parallel produzieren und jede hauseigene Marke auf vielfältige Weise durchmonetarisieren will. Das geht freilich nur, wenn die Marke das hergibt. Und so wie es aussieht, verpflichtet sich das Studio Cyberpunk 2077 zu genau solch einer Marke zu machen. Gegenüber Reuters erklärte Adam Kaczynski, einer der 2 Leiter des Studios, am 12. April folgendes, Zitat: "Ich sehe keine Option, Cyberpunk 2077 auf Eis zu legen. Wir sind davon überzeugt, dass wir das Spiel in einen solchen Zustand bringen können, dass wir stolz darauf sein können und es deshalb noch jahrelang erfolgreich verkaufen können." Zitat Ende. Das Studio verpflichtet sich nun also, das Ding weiter auf die Gleise zu setzen und zu einer Cash-Cow zu machen, wie es The Witcher 3 mittlerweile ist. Sicher keine leichte Aufgabe, aber immerhin, trotz des verkorksten Releases und des damit verbundenen Shitstorms, das Spiel ist jetzt schon ein enormer Erfolg. 13,7 Millionen Mal wurde das Spiel allein 2020 verkauft, in unter einem Monat seit dem Release. So verkündete das Studio am 22. April stolz auf Twitter. Fraglich ist, wie viele Versionen davon später wieder refunded, also zurückgegeben wurden. Dazu gab es am gleichen Tag immerhin ein paar Zahlen, wenn auch keine, die auf das große Ganze schließen lassen. Im Rahmen einer Investorentelefonkonferenz bestätigte das Studio, etwa 2,23 Millionen US-Dollar für das hauseigene Rückerstattungsprogramm ausgegeben zu haben, das man damals fix aus dem Boden gestampft hat, als man sah, wie die Öffentlichkeit auf das Spiel reagierte. Hierbei konnten sich die Spieler direkt an CD Projekt wenden, um das Spiel zurückzugeben und sich den Kaufpreis erstatten zu lassen. Mit allen Zusatzkosten, da soll wohl CD Projekt so fair gewesen sein, auch irgendwelche eventuellen Transaktionskosten zu übernehmen, sei das Ergebnis von etwa 30.000 Rückerstattungsanfragen gewesen, die das Studio seit Launch bearbeitete. Freilich ist das nicht das gesamte Ausmaß an Rückerstattungen, da auch Digitalstores wie Steam oder das PlayStation Network sowie Einzelhandelsketten eine Rückerstattung für Cyberpunk 2077 angeboten haben. Der Karl gab dann außerdem noch Einblick in die Verteilung der verkauften Versionen. Mehr als die Hälfte, 56%, entfielen auf PC und Stadia, 28% auf PS4-Versionen und nur 17% auf Xbox One-Fassungen. Und CD Projekts hauseigener Digitalstore GOG.com für den PC, der verkaufte fast 10% aller PC-Versionen von Cyberpunk 2077 und konnte daher seinen 2020er Umsatz spürbar erhöhen. Das Studio hat halt immer noch seine Fans und die sollten eh das Prozedere von CD Projekt kennen, Spiele noch lange beim Kunden nachreifen zu lassen und über Jahre hinweg mit Updates und ja, Fixes zu pflegen. Und das steht nun offensichtlich auch für Cyberpunk 2077 an. Da stehen noch viele Patches, Bugfixes und DLCs aus. Da werden noch Next-Gen-Konsolenversionen kommen, wohl noch dieses Jahr. Ich rechne nicht vor spätem Herbst damit. Und wer weiß, Vielleicht steht das Spiel in einigen Jahren ja wirklich super da, als ein Rollenspiel-Evergreen, als Klassiker. Ich habe meine Zweifel dran, dass Cyberpunk eine ähnliche Wirkmacht wie die Witcher-Trilogie entfalten kann, aber ich finde es prinzipiell schon mal gut, dass sich das Studio dazu bekennt, weiter an Cyberpunk 2077 arbeiten zu wollen. Hoffentlich meinen sie das etwas ernster als damals BioWare zum Thema Anthem. Sony, Rückzieher beim Shutdown von PS3 und Vita Stores. Ende März dieses Jahres kündigte Sony an, dass man einige ältere Dienste einstellen wolle. Konkret die Online-Stores der PS3, der PSP und der PS Vita. Der Plan war, die entsprechenden Stores im Sommer dieses Jahres endgültig abzustellen. Es würde dann nicht mehr möglich sein, im Store Spiele, Ingame-Items oder andere Inhalte wie Filme zu kaufen. Bereits erworbene Spiele und Filme würde man aber nach wie vor verfügbar haben, könnte man auch wieder erneut runterladen, indem man sie über die Download-Historie des eigenen Accounts findet und da den Download wieder startet. Es war so eine immer ab mit den alten Zöpfen-Aktion von Sony. Laut Sony Interactive Entertainment's CEO Jim Ryan wäre diese Entscheidung, Zitat, geboren aus einer Reihe von Faktoren, einschließlich der Herausforderung bei der Unterstützung des Handels für ältere Geräte und der Möglichkeit für uns, mehr unserer Ressourcen auf neuere Geräte zu konzentrieren, auf denen ein Großteil unserer Spieler spielt. Zitat Ende. Und das sagte Ryan nicht zur Ankündigung der Retro-Store-Schließungen, sondern angesichts des Rückziehers, den Sony am 19. April machte. Zumindest die Stores für PS3 und Vita bleiben live. Dort wird man also auch in Zukunft, bis Sony die Entscheidung irgendwann kassieren würde, weiterhin Spiele und andere Digitalinhalte kaufen. Lediglich die verbliebenen Online-Shopping-Funktionen der PSP, die werden wie geplant zum 2. Juli dieses Jahres deaktiviert. Nach eingehender Betrachtung, so Ryan, sei Sony klar geworden, dass man da einen Fehler gemacht habe und nun sollten zunächst einmal die Stores von PS3 und PS Vita weiter live bleiben. Gegenwind gegen diese Entscheidung kam vor allem aus der Ecke der Retro-Spieler und derjenigen, die sich für die Bewahrung und Konservierung von Spielen als Kulturgut einsetzen. So ist etwa die PS3, die derzeit einzige einfache legale Methode, den PS1-Klassiker Silent Hill digital zu kaufen. Das Retro-Spiel gibt es nicht als Remaster oder als eine HD-Version oder Digitalversion auf irgendeiner anderen Plattform. Und die physischen Originalspiele, die werden zwar noch gehandelt, aber eben gebraucht, was mit Mühe, Risiko und teils hohen Kosten verbunden ist. Originalverpackte Black-Label-Editionen des Spiels in den USA gehen für weit über $200 über den Ladentisch. Den Klassiker Silent Hill, also einfach digital kaufen, das würde im August 2021 Geschichte sein, hätte Sony am Ende doch nicht einen Rückzieher gemacht. Freilich ist es fraglich, wie viele Leute das tun wollen oder würden, aber es geht hier ums Prinzip. Die ganze Sache ist eine schöne Erinnerung daran, worauf wir Spieler uns mit dem Digitalvertrieb von Games in den letzten 15 Jahren mehr und mehr einlassen. Wir vertrauen darauf, dass die Betreiber all dieser Plattformen diese Plattformen auch so lange betreiben, wie wir Interesse an ihren Inhalten haben. Wir riskieren, dass alte, erfolglose oder etwa umstrittene Spiele schlichtweg aus dem Angebot solcher Stores verschwinden. Wir riskieren, dass unsere eigene Spielebibliothek irgendwann unerreichbar oder unspielbar wird. Kein schönes Gefühl und eines, das derzeit noch mal verschärft wird, und zwar durch die C-Bomb, das neue Schreckgespenst für PlayStation-User. Sony, Retro-Game-Bewahrer warnen vor C-Bomb-Problem. Die nachfolgende Story hat sich peu à peu seit dem März 2021 entwickelt, so seit dem 10. rum. Da nämlich fand der Hacker Lance McDonald, das war am 23.03., freilich sehr öffentlichkeitswirksam via Twitter, die Antwort auf eine 2 Wochen zuvor gestellte Frage von Does It Play, dem Twitter-Handle einer Gruppe von Videospielbewahrungsaktivisten. Die stellten nämlich fest, dass alle digital gekauften Spiele für die PS4 plötzlich unbrauchbar werden, wenn die CMOS-Batterie der Konsole ihren Geist aufgibt und die Konsole dann keine Serververbindung zu Sony mehr herstellt, also offline bleibt. Dann spuckt sie plötzlich den Fehlercode CE34878-0 aus. Und zum Verständnis, diese CMOS-Batterie, das ist eine stinknormale CR2032-Knopfzelle, also eine stinknormale Knopfbatterie, die im Inneren einer Konsole verbaut ist. Übrigens auch auf jedem PC-Motherboard zu finden und die sorgt dafür, dass die interne Uhr des Systems korrekt weiterläuft, wenn das System mal komplett vom Strom getrennt sein sollte. Doch warum sollte ein digital gekauftes PS4-Spiel plötzlich unspielbar werden, nur weil diese Batterie den Geist aufgibt? Lance McDonald hatte dann eben die Antwort parat am 23.03. Es liegt an den PlayStation-Trophäen, den Trophies, Sonys Äquivalent zu Achievements. Damit man die nicht manipulieren kann, indem man etwa die Systemuhr der Konsole immer wieder ändert für so Achievements, die mit irgendwie Zeit, Spielzeit zu tun haben, wird für PS4-Spiele kontrolliert, ob die interne Uhr des Systems, eine, die man nicht verändern kann, stimmt. Und sollte die CMOS-Batterie leer sein und damit die Uhrzeit beim Start der Konsole auf einen falschen Wert zurückgesetzt sein, versucht die Konsole eine Verbindung zum Sony-Server aufzubauen und die Uhr wieder richtig einzustellen. Gelingt das nicht, verweigert die Konsole den Dienst. Spiele funktionieren nicht mehr. Das soll auf der PS4 nicht nur Digitalspiele, sondern auch Titel auf Disk betreffen. Der Fehler ist dabei eher hypothetischer Natur. Die CMOS-Batterie in der Konsole ist nicht ohne größere Bastelarbeit durch den User austauschbar. Das ist einfach nicht vorgesehen und diese Batterie tut bei vielen Retro-Konsolen auch bis heute ihren Dienst. Aber eines ist klar, sie kann kaputt gehen oder sich völlig entleeren. Es ist ein Verbrauchsteil, so eine Batterie. Selbstverständlich kann das irgendwann passieren und dann muss der Besitzer der entsprechenden Retro-Konsole dann halt eine neue Batterie einsetzen. Das ist eine gewisse Bastelarbeit, aber durchaus machbar. Danach muss ich die Konsole aber noch mit dem PlayStation Network verbinden, um die interne Uhr wieder korrekt einzustellen und alles geht wieder. Das Problem, das später von Does It Play C-Bomb getauft wurde, eine Mischung aus CMOS und Bomb wie Bombe, ist also schon eher ein Gedankenspiel, hypothetischer Natur. Irgendwann also, wenn die PS4 mal wirklich Asbach uralt ist, da könnte es sein, dass immer öfter die CMOS-Batterien von den Konsolen plötzlich leer sind oder kaputt gegangen und dadurch die innere Uhr verstellt wird und damit würden aus den betroffenen Konsolen, von denen es viele Millionen auf der Welt gibt, über 100 Millionen, auf einmal Elektroschrott werden. Außer eben, man ersetzt mühsam die Batterie, aber auch dann müssten die entsprechenden Server immer noch online sein, damit der ganze Spaß korrekt funktioniert. Sonst bleiben diese alten Sony-Konsolen Elektroschrott. Das Bomb im Namen von C-Bomb steht also für diese Zeitbombe, die Sony da mit ihrer Sicherheitsfunktion für Trophäen ins System eingebaut hat. Das ist freilich kein akutes Problem. Es betrifft alte Hardware irgendwann. Nicht unbedingt in den kommenden Jahren, aber mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit in einigen Jahrzehnten. Und insbesondere eben Retro-Fans sowie Aktivisten dieser Spielebewahrungsbewegung, also eine ähnliche Gruppe wie beim Aufruhr gegen die Store-Schließungen von PS3 und PS Vita, die schlugen gegen diese Situation Alarm. Muss Sony diese Sollbruchstelle unbedingt beibehalten? Könnte man nicht einen Firmware-Patch anbieten, der im Falle einer defekten CMOS-Batterie einfach nur verhindert, dass man neue Trophäen sammeln kann, anstatt die Ausführung der Spiele komplett zu verhindern? Dann würde es ja auch egal sein, wenn die Server irgendwann mal abgestellt würden. Oder dass ein User vielleicht keine Lust hat, seine Konsole aufzuschrauben, um dann diese Batterie zu wechseln. Rasch untersuchten die Leute von Does It Play dann auch noch andere Sony-Hardware auf das Potenzial für ihre C-Bomb. Und siehe da, alle PS4-Konsolen, alle PS3-Konsolen, PS Vita und die Digital-Variante der PS5 stehen vor demselben hypothetischen Problem, das sich eben auch in der Praxis simulieren lässt, indem man da die Konsole aufmacht, die Batterie entfernt und versucht, irgendwie Spiele im Offline-Modus, also ohne Internetverbindung zu starten. Da verweigern all diese Plattformen die Kooperation. Die Aktivisten rufen Sony nun auf, diese ihrer Meinung nach überflüssigen Online-Abhängigkeiten ihrer Konsolen durch Patches zu deaktivieren, damit die Hardware und die dazugehörigen Spiele auf lange Zeit hin archivierbar und spielbar bleiben, so dass unsere Enkel auch noch irgendwann die Originalspiele spielen können, die wir damals schon gezockt haben. Wie gesagt, das ist alles wunderbar dramatisch, aber eben auch ein Stück weit hypothetisch, ein Gedankenspiel und ein Blick in eine ferne Zukunft. Die Sony-Server sollten noch lange live sein, nachdem ihr die Lust aufs Zocken mit einer entsprechenden Konsole verloren habt. Die eingebauten Knopfzellen sollten locker ausreichen, um ein Zurücksetzen der Systemuhr innerhalb der normalen Benutzung einer Konsole zu verhindern. Aber das Potenzial ist da. Die Mini-Zeitbombe ist definitiv eingebaut. Und Sony ist die Sache mittlerweile auch klar. So berichtet Does It Play auf Twitter. Die Aktivisten schreiben da, dass ihre internen Quellen bei Sony davon berichten, dass die PR- und Marketingabteilung inzwischen informiert sind und dass man die Sache in den Griff kriegen wolle. Ich bin nun gespannt, wie genau sie das tun wollen. Mit einer PR-Maßnahme vielleicht, also ablenken, kleinreden, vage versprechen oder tatsächlich mit einer Ingenieursleistung in Form eines Patches für die betroffenen Plattformen. Oder sitzt Sony das am Ende doch einfach aus? Mal sehen, ich kann mir immerhin vorstellen, dass Anhänger dieser ganzen Spielearchivierung und Bewahrung sehr, sehr geduldig sind, was ihr Anliegen angeht. Amazon stellt Arbeiten am Herr der Ringe Online-Rollenspiel ein. Zuletzt noch zwei ganz kurze News. Zum einen zur Einstellung von Amazons Herr der Ringe Online-Rollenspiel. Das war seit 2019 in Entwicklung und zwar bei Amazons internen Spielestudios in Kooperation mit dem chinesischen Entwickler Athlon Games. Das ist eine Tochter von Leiyu Technologies Holding. Und diese Holding wurde aber Ende 2020 vom chinesischen Tech-Giganten Tencent aufgekauft. Und laut eines Statements von Amazon sei man nach dieser Akquise nicht mehr in der Lage gewesen, sich darauf zu einigen, zu dieser Zeit weiter an dem Titel zu arbeiten. Man bedauere, dass man dieses Spiel nicht an die Kundschaft ausliefern werde. Amazons Entwickler, die am Spiel arbeiten, sollen intern an neue Projekte verteilt werden. Das war am 17. April und das war das Aus für das zweite große Herr der Ringe MMORPG. Es gibt ja schließlich noch das schön abgehangene Lord of the Rings Online, das von Jochen immer wieder gern gespielt wird. Und das bleibt dann auch weiterhin das einzige Herr der Ringe Online-Rollenspiel. US-Markt. Neues erfolgreichstes Rennspiel aller Zeiten. Zuletzt eine kleine Trivia-News und ich entschuldige mich für die Knowledge-Gap in der Headline. Dieses bewusste Weglassen der wichtigen Informationen ist ja schon eher ein ärgerliches Stilmittel des Online-Journalismus, um Klickzahlen zu steigern. Aber ich würde euch sonst einfach nur mit meinem ausführlichen Text langweilen, denn am Ende ist das eine Einsatz-News. Also Geduld mit mir und etwas Nachsicht bitte. Jedenfalls gab es am 16. April neue Spieleverkaufszahlen vom Marktforscher NPD für den amerikanischen Markt im Zeitraum des März 2021 und der leitende NPD, mein Gott, immer wieder NPD zu sagen, es handelt sich nicht um die Partei, der leitende NPD-Angestellte Matt Piscatella, der begleitete die Zahlen auf Twitter mit allerlei Beobachtungen und Trivia-Fakten, etwa, dass die USA nun ein neues, meistverkauftes Rennspiel aller Zeiten haben. Mario Kart 8. Ursprünglich 2014 für die Wii U erschienen und dann 2017 nochmal für die Switch. Der Funracer überholte damit den bisherigen Genre-Spitzenreiter Mario Kart Wii und lag am März dann auch noch auf der Top 6 Position aller verkauften Spiele. Großer Gott, was? Gab's da irgendwie eine Rabattaktion oder habe ich irgendwas nicht mitbekommen? Jedenfalls, Nintendo gibt sich selbst die Hand und verleiht den All-Time-Rennspiel-Verkaufs-Wanderpokal an sich selbst. Und ich staune, wie offensichtlich schwach das Rennspielgenre mittlerweile dasteht. Da gibt es die nischigen Simulatoren für die Motorsportfans, da gibt es halbherzige Action-Rennspiele, so Mario Kart-Klone. Aber wo sind die Mainstream-Racer? Was ist aus Need for Speed geworden? Warum ist Mario Kart das einzige Spiel dieser Art, das so gut läuft? Passt es so gut zu Nintendos Hardware- und Spieleökosystem? Wieso floppen alle Nachahmer? Warum gibt es nicht längst ein neues Burnout? Sind Autos inzwischen komplett uncool geworden? Oder ist das alles bloß ein Zeugnis für den enormen Erfolg der Switch? Fragen über Fragen, aber nicht fürs heutige Magazin. Zum Abschluss der Sendung gibt es wie gewohnt einen Blick auf die Release-Termine der kommenden 14 Tage, sprich vom 24. April bis 7. Mai. Wie immer sind alle Angaben ganz sicher unvollständig und dazu noch ohne Gewähr. Und schrecklich viel gibt's da eh nicht. Es gibt da eigentlich nur zwei große Release-Termine in den kommenden zwei Wochen. Einmal hätten wir da den 30. April 2021. Da hätten wir mal wieder ein neues Exklusivspiel für den Nintendo Switch mit einem wunderbar Nintendo-typischen Titel New Pokémon Snap. Ein neues Pokémon Snap, falls ihr den N64-Klassiker noch kennt. Der war damals ein netter Gegenentwurf zu den Shootern. Ihr habt da auf Schienen allerlei Gegenden erkundet und dabei versucht, in Ego-Perspektive seltene Pokémon nicht abzuknallen, sondern abzulichten, zu fotografieren. Das neue Spiel kommt nun nicht mehr direkt von Nintendo, sondern von Bandai Namco auf die Switch. Spielerisch scheint es im Original sehr dicht auf den Fersen zu sein. Wieder seid ihr auf Schienen unterwegs, wieder gilt es, möglichst gute Fotos von den Pokémon zu schießen, also mit dem Ziel, das Ziel-Pokémon besonders nahe zu treffen und es sollte auch möglichst in die Richtung der Kamera gucken und so weiter und so fort. Damit schaltet ihr dann peu à peu neue Werkzeuge frei, um auch die letzten der über 200 im Spiel versteckten Pokémon vor eure Kamera zu locken. Wer es etwas düsterer mag, der ballert sich am 30. April durch einen Alien-Planeten in Returnal. Hausmarkes neues PS5-Exklusivspiel. Da werdet ihr in die Rolle der Astronautin Celine versetzt, die auf einem fremden Planeten voller Gefahren Bruch landet und dort stirbt und wieder Bruch landet und wieder stirbt. Eine Zeitschleife hält sie gefangen und euer Ziel ist es, die irgendwie zu brechen. Wie genau, das gilt es herauszufinden. Der Weg dahin ist gesät mit prozedural generierten Levels und zahllosen aggressiven Aliens und knackigen Bossgegnern. Im Kern ist Returnal also ein Third-Person-Shooter mit Bullet-Hell-Elementen und Roguelite-Struktur. Man versucht also immer neue Runs und versucht halt während so einem Run so weit wie möglich zu kommen. Und jeder dieser Runs fühlt sich anders an, da man eben andere Waffen findet, andere Gadgets, andere Upgrades, andere Gegnerkombinationen. Da gibt's natürlich auch eben diese genre-typischen Elemente wie Artefakte, Power-Ups, Upgrades, temporäre Ressourcen oder Ressourcen, die von Run zu Run mitgenommen werden können, so dass es eine Metaprogression gibt. Es ist also schon von der Struktur her sowas wie ein Indie-Spiel, kommt aber zum Vollpreis raus und hat auch durchaus hohe Production-Values und auf den allerersten Blick, zumindest den jüngsten Previews zufolge, scheint das ein wirklich ordentliches Actionspiel zu werden. Wer es lieber altmodisch mag, der bekommt ab 30. April auch Retro-Kost, und zwar R-Type Final 2. Das erscheint für PC, PS4, die Switch und alle Xbox-Modelle. Und naja, das ist R-Type, einer dieser Oldschool-Shooter, bei dem ihr ein kleines Raumschiff von links nach rechts durch gegnergefüllte 2D-Levels steuert und alles Mögliche abballert. Die Reihe gibt es schon seit 1987 und die Entwickler bei Gran Zella, gegründet von Ex-Mitgliedern des Serienschöpfers Irem, die scheinen am Grundrezept absolut nichts ändern zu wollen. Es gibt abwechslungsreiche Levels, lauter Power-Ups, einen knackigen Schwierigkeitsgrad, viele verschiedene steuerbare Raumschiffe und eine Hilfsdrohne namens Force, die als Schild genutzt werden kann, die automatisch mitballert und vorne oder hinten an unser Schiff angedockt werden kann, was sich auf unsere Waffen auswirkt. Force ist dieser zentrale Gameplay-Kniff der Serie. Schön, dass die nun nach 17 Jahren Funkstille mal wieder einen Nachfolger bekommt, auch wenn der dann direkt arg altbacken wirkt. So denn, 7. Mai, da haben wir Resident Evil Village oder auch Resident Evil 8. Wie bei Teil 7 erlebt ihr das Horrorabenteuer aus der Ego-Perspektive und wieder steuert ihr Ethan Winters, der in ein abgelegenes europäisches Bergdorf verschleppt wurde, wo gar monströse Dinge vor sich gehen. Geschmacksrichtung Vampire und Werwölfe. Und wer weiß was sonst noch. Garantiert hatte am Ende der Umbrella-Konzern seine Finger im Spiel und ich würde mich doch stark wundern, wenn nicht ein Untergrundlabor zu den letzten Levels des Spiels zählen würde. Aber ach, es ist mal wieder ein Resident Evil. Eines, das sich eindeutig von Resident Evil 4 inspirieren lässt. Sowohl bei Stimmung und Schauplatz, als auch bei Spielelementen wie einem allerorts wiederkehrenden Shop oder der Möglichkeit, Gegner mit präzisen Schüssen straucheln zu lassen, um sie dann munitionssparend im Nahkampf auszuschalten. Auch einen Mercenaries Arcade-Modus wird es wieder geben und natürlich gibt es an den Haaren herbeigezogene Rätsel. Resident Evil Village kommt für PC, PlayStation und Xbox. Und gratis dazu erhalten alle Käufer auch noch Resident Evil Reverse, also RE:Verse, ein Multiplayer-Spiel, in dem allerlei bekannte Resident Evil-Charaktere in der Third-Person-Ansicht in 6-Personen-Deathmatches gegeneinander antreten, mit der Option, sich in eines der bekannten Resident Evil-Monster zu verwandeln. Naja, ich nehme mal an, das Ding wird, genau wie damals dieser Resistance-Multiplayer, den man mit dem Resident Evil 3 Remake gratis erhalten hat, relativ schnell vergessen sein. Da hoffe ich doch, ihr vergesst mich nicht. Wenn ihr in 14 Tagen wieder einschaltet, dann wird das Magazin zurückkehren. Ich bedanke mich an dieser Stelle dafür, dass ihr bis zum Schluss dabei wart, dass ihr euch das alles anhört und auch unsere anderen Podcasts und dass ihr unser Projekt auf eure phänomenale Art und Weise unterstützt. Das ist super. Ohne euch könnten wir nicht tun, was wir tun und wir mögen, was wir tun. Ihr seid super. Würde mich freuen, wenn ihr auch noch in anderen Podcasts reinlauscht, in Doms und Andres wunderbares Dark Souls Tagebuch, in 10 Jahre klüger, in unsere Wertschätzung, in unsere Sonntagspodcasts. Ach, wir haben so viel für euch. Also wäre schön, wenn ihr bis zum nächsten Magazin auch noch ein paar andere Sachen gehört habt. Aber da sehen wir uns, nein, hören wir uns auf jeden Fall wieder. Bis dahin.